es auch, weil da steht ja geschrieben, dass das Ziel aller Weisung Liebe aus reinem Herzen ist, einem guten Gewissen und dem Glauben, ungeheucheltem Glauben. Also wird das hoffentlich heute auch der Fall sein. Und ich möchte euch auch ganz zu Anfang ermutigen, da das wurde so zu Beginn dieses Gottesdienstes bei mir so angeregt. Vielen Dank, Viktor. Im 1. Timotheus 4, Vers 12, da steht ein Vers geschrieben, der mich schon lange begleitet und auch immer wieder, denke ich, bewegt hat. Da sagt Paulus zu dem Timotheus, also er schreibt ihm, dass er sich nicht entmutigen lassen soll, also er soll nicht verachtet werden aufgrund seiner Jugend, also aufgrund seines jungen Alters. Und der Timotheus, der war ja ein wirklich junger Kerl. Und Paulus schreibt also diesen Brief an ihn. Er hatte eine sehr wichtige Rolle da in der Gemeinde und sagte, keiner verachte dich um deiner Jugend willen. Und das ist natürlich einerseits für mich sehr ermutigend, aber es soll auch für euch sehr ermutigend sein, dass es wirklich eigentlich total egal ist, wer hier steht und wer predigt, weil das Wort Gottes ist, was in uns wirkt und nicht der, der hier spricht. Also im Alten Testament, da gibt es eine Geschichte, da hat Gott durch einen Esel gesprochen. Also das sagt man ja auch so schön, also wenn Gott durch einen Esel sprechen kann, dann kann das auch durch mich. Es geht wirklich darum, auch was heute der Vers des Tages ist. Jesus hat gesagt, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und Gott hat uns Ohren gegeben zu hören. Und deshalb ja, möchte ich uns einfach wirklich ermutigen, dass ihr wisst, Gott möchte zu euch sprechen heute. Und das ist ganz unabhängig davon, wer am Reden ist, sondern ja, er wird einfach in eurem Herzen wirken. Ja, ich habe bei der Vorbereitung, ist mir so aufgefallen, das habe ich schon irgendwie öfter mal gehabt, auch so bei Präsentationen. Und ich habe viel auch mal so Moderationen gemacht in der Studentengruppe oder auf Hochzeiten moderiert. Und dann steckt man immer so viel Arbeit in den Inhalt des Ganzen. Und dann fällt so, teilweise hatte ich das dann auf dem Weg im Bus irgendwie dahin, fiel mir dann so ein, oh Mist, wie mache ich denn jetzt die Einleitung? Also wie führe ich denn überhaupt dahin zu dem Ganzen, was ich sagen will? Und über die Zeit ist mir so aufgefallen, das ist wirklich so eins der herausforderndsten Dinge irgendwie so, wie man so einleitet. Da hatte ich mal einfach interesseweise, fiel mir dann gerade so ein, dass der Paulus ja irgendwie mal seine Briefe gleich beginnt. Und hatte ich mal nachgeschaut und fast immer ist es tatsächlich so, dass er mit einem Segenswunsch und einer Danksagung beginnt. Und das ist ganz interessant. Er hat eigentlich immer denselben Segenswunsch. Er wünscht den Gemeinden immer Gnade und Frieden. Und bei Frieden, finde ich, da versteht man das ja noch irgendwie so. Den empfindet man vielleicht nicht immer so. Das kann mal so sein, mal so sein. Und dann ist es schön, wenn einem jemand wünscht, dass ja Gottes Friede einfach wirklich da ist. Aber Gnade, warum wünscht er denen denn Gnade? Weil er schreibt dann gläubige Christen. Und die haben ja die vollkommene Gnade bereits empfangen. Aber es gibt eine andere Bibelstelle, da steht dann geschrieben, wachset in der Gnade. Und ich sehe das so, wir haben die vollkommene Gnade und das ist wie so ein Baum, der irgendwie in so einen Blumenpott gestellt wurde und die Erde, das Substrat, das ist einfach Gnade. Aber dieser Baum, der kann sich von der Gnade ernähren und wachsen und so stärker werden und so in der Gnade wachsen und sich einfach viel mehr an der Gnade freuen, diese Gnade viel mehr erkennen und all sowas. Also wir haben diese vollkommene Gnade und deswegen wünsche ich euch auch Gottes Gnade jetzt zur Einleitung und Frieden in dem Sinne, dass ihr wisst, ihr habt die vollkommene Gnade empfangen, wachst in der Gnade. Ja. Und mit Danksagung, er dankt immer Gott für die Gemeinde, an die er da schreibt, das macht er sehr häufig. Und das kann ich auch wirklich von Herzen, da kann ich Gott auch wirklich von Herzen danken. Ich habe schon häufig für diese Gemeinde gedankt und vor allem für die Menschen auch, die hier sind. Ja, genau, also so viel zu diesen einleitenden Worten. Ich erinnere mich an eine Begebenheit vor einigen Jahren. Da saß ich dort vorne, da hatte Klaus sich über mich erbarmt, mal für mich zu beten. Ich stand nämlich vor einer für mich sehr großen Herausforderung. Das war so das in meinen Anfängen, dass ich auch so mal angefangen habe, vor mehreren Leuten zu sprechen. Und dann sollte ich bei einer christlichen Studentengruppe predigen. Und das war für mich so eine große Herausforderung und irgendwie so eine große Bürde, die sich da in mir aufgetan hat, dass ich irgendwie, und ich habe so sehr darauf geschaut, auf diese große Herausforderung und auf mich selbst, dass das alles einfach viel zu groß für mich wurde und ich so gar nicht mehr wusste irgendwie, boah, wie soll ich das meistern, wie soll ich das alles packen? Und dann hatten wir dafür gebetet, das war sehr, sehr gut. Aber da musste ich bei der Bibelstelle, die ich heute vorlesen werde und über die ich predigen werde, dran denken. Und vielleicht kennt ihr auch solche Situationen in eurem Leben, dass ihr einfach vielleicht vor einer Herausforderung steht, die irgendwie jetzt in 2 Wochen stattfindet oder sowas und was einfach so eine richtig große Bürde für euch ist, so eine große Last oder vielleicht ist es teilweise sogar ein Dauerzustand, dann ist es sicherlich noch unangenehmer. Ich muss da zum Beispiel an die Erziehung von Kindern denken, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch mal sehr, sehr anstrengend ist und eine große Last und man da manchmal vielleicht überfordert ist und sich denkt, wie, ich habe ja gar nicht die Kapazitäten dafür oder auch viele andere Dinge, die das sein könnten. Ja, und ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die sehr bekannt ist. Da stehen die Jünger vor einer ganz ähnlichen Herausforderung. Und das möchte ich einmal vorlesen. Das steht in Matthäus 14, Vers 14 bis 21 lese ich erst einmal. Ist auch ganz bekannt. Ich glaube, Luther überschreibt das mit der Speisung der 5000. Ich lese das mal eben vor. Und als er ausstieg, also das ist Jesus, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Das ist auch was, was mir gerade noch so bewusst geworden ist, was mir auch beim Lesen mich so angerührt hatte. Jesus sieht eine ganze Volksmenge und trotzdem sieht er den Einzelnen und es steht geschrieben, er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Wir haben jetzt gerade ja auch für die Schwachen gebetet und es ist einfach so schön zu sehen, dass Jesus wirklich ein Herz hat für die Schwachen. Er verurteilt sie nicht, er verachtet sie nicht dafür, für ihre Schwachheit, sondern er reagiert da mit Liebe drauf und mit dem Verlangen zu helfen. Als es aber Abend geworden war, traten die Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlasst die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich etwas zum Essen kaufen. Jesus sprach aber zu ihnen, sie haben nicht nötig wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagen zu ihm, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Also das muss man sich jetzt mal so vielleicht bildlich vorstellen. Am Ende lesen wir, das sind 5000 Männer. Damals wurden dann nur die Männer gezählt. Also können wir davon ausgehen, nochmal 5000 Frauen vielleicht, nochmal einige Kinder. Also bestimmt über 10.000 Menschen, die dort saßen. Und den Jüngern fällt irgendwann auf, die sind alle so hungrig nach Jesus und Jesus ist denen die ganze Zeit am Dienen. Die denken gar nicht daran wegzugehen, aber es gibt hier nichts zu essen. Und wenn Jesus sie nicht entlässt, dann werden sie nicht gehen. Und das scheint nicht gut zu sein. Und dann gehen sie damit zu Jesus und sagen ihm das. Und Jesus antwortet darauf ist, die müssen gar nicht weggehen, gebt ihr ihnen doch zu essen. Und die Jünger, die stehen da und schauen mal so nach, was sie denn haben, um den Essen zu geben. Und da fällt ihnen auf, 5 Brote, 2 Fische und das jetzt für über 10.000. Wie soll das möglich sein? Das geht doch überhaupt nicht. Und das ist der erste Punkt einfach, den ich ansprechen möchte. Dieses, gebt ihr ihnen zu essen, das galt für die Jünger damals in dieser Situation, aber das gilt auch für uns. Es gibt einfach diesen generellen Auftrag, zum Beispiel jetzt in der Bibel, von dem wir lesen, macht zu Jüngern alle Nationen. Also auch Jesus sagt zu uns sinnbildlich, gebt ihr ihnen zu essen oder liebe deinen Nächsten wie dich selbst, all sowas. Also Jesus hat Aufgaben für uns, wie wir anderen das Brot austeilen. Gott hat einen Plan mit dir und das ist ja irgendwie so ein Klischeesatz. Ich weiß noch, ich bin quasi wirklich mit diesem Satz so aufgewachsen und dann fragt man sich ja auch, okay, Gott hat einen Plan für mich, dann nimmt man das so an, aber dann fragt man sich ja irgendwann schon, okay, woher weiß ich das denn? Wir müssen ja alles am Wort Gottes prüfen und da sehen wir, ich glaube, da gibt es 2 Ebenen, also einmal sehen wir die generellen Aufträge, wie ich gerade schon mal gesagt habe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, mach zu Jüngern alle Nationen und so weiter. Aber dann, und das ist auch wunderschön, gibt es auch eine persönliche Ebene. Gott hat wirklich einen persönlichen, individuellen Plan mit dir. Das ist Epheser 2, Vers 10, da lesen wir, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also Gott hat für dich ganz spezifisch Werke bereitet, dass du darin wandeln sollst, darin darfst du dir sicher sein. Und natürlich dient dieser generelle Plan und dieser individuelle Plan, den Gott für dich persönlich hat, das dient alles den generellen Plänen von Gott, dass alle Menschen das Evangelium hören sollen, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass wir unseren Nächsten lieben und all das. Ja, und ich muss auch so denken, vielleicht, wir hatten auch vorher für die Schwachen gebetet und häufig befinden wir uns in Situationen, ja, wo wir irgendwie so denken, gut, vielleicht hat man sogar eine Prophetie oder man hat irgendwas auf dem Herzen, was man denkt, so dazu hat Gott mich gerufen in meinem Leben. Oder man liest einen Auftrag in der Bibel, aber man steht selbst so da und man sieht so nur die Schwachheit oder man sieht irgendwie das eine, was einen so bedrückt oder diese schwere Situation. Und da möchte ich auch einfach ermutigen, weil mich das so häufig ermutigt hat, dass es sein kann, dass diese Situation, in der du gerade bist, dass das einfach dazu dient, dass du Gottes Plan ausführst. So, wer sind die Menschen, die zum Beispiel Kranken helfen können, die Leute trösten können, die krank sind? Das sind ja häufig die Menschen, die selber Krankheit erlebt haben, die dann wissen, wie das ist. Oder wer sind die Leute, die Trauernden helfen können, die vielleicht Verlust erlebt haben? Das sind ja häufig die Menschen, die selber Trauer erfahren haben. So, manchmal hat es einen richtig hohen Preis, Leidenschaft mit anderen Menschen zu haben und Mitgefühl mit ihnen haben zu können und ihnen in schweren Lebenssituationen wirklich helfen zu können. Das Ding ist nur, dass wir halt häufig diesen Preis nicht bezahlen wollen. Wir wollen nicht kalt sein vor anderen Menschen. Wir wollen gerne Liebe und Mitgefühl für sie haben und leidenschaftlich für sie sein, ihnen helfen können. Aber sehr häufig, ich sage nicht immer, aber sehr häufig, glaube ich, ist es so, dass wir erst selber leiden müssen, um mit anderen Leidenschaft haben zu können. Im Hebräer 2, Vers 18, da steht über Jesus geschrieben, denn da er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Das ist erstmal total tröstend. Ne? Wir haben Jesus, wir haben immer einen Freund an unserer Seite, der uns helfen kann, der in allem gelitten hat, der es weiß, wie es ist zu leiden, der Mitgefühl mit uns hat, Leidenschaft mit uns hat, es weiß, wie es uns geht und er kann uns in dem Ganzen helfen. Aber dann auch wir, dass wir manchmal durch Dinge hindurchgehen müssen, wodurch wir dann entfacht werden mit Leidenschaft für andere Menschen und mit Liebe. Genau, dieser kleine Umschwung. Und genau die Quintessenz des Ganzen ist, dass Gott Aufgaben hat für dich. Gebt ihr ihnen zu essen. So, jetzt kommt's aber. Im Vers 17, da sagen die Jünger, wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Also jetzt muss man sich das vorstellen, das sind über 10.000 Menschen wahrscheinlich. Und sie sollen, und Jesus sagt ihnen jetzt eigentlich, ihr sollt die jetzt mal damit satt machen. Das ist ja eigentlich eine absolute Überforderung. Und das Interessante ist, das ist so irgendwie so ein Bild, das findet man so häufig in der Bibel, dass Gott eigentlich mit seinen Aufträgen Menschen total überfordert. Und auch, was ich jetzt mache, also mit dem, was sie eigentlich haben, was sie eigentlich können, das ist eigentlich unmöglich. Was ich jetzt zum Beispiel mache, hier predigen, ist ja auch eigentlich eine absolute Überforderung. Weil das Ziel der Predigt ist ja eigentlich, also wir haben es vorher gelesen, ist Liebe, ungeheuchelter Glaube und so weiter. Das ist was, das kann ich in euch nicht bewirken. Ich kann nicht zu euch sprechen, ich kann nur reden, aber dass sich wirklich was verändert, was ja wirklich geschehen soll in einer Predigt, in dem Herzen, das kann wirklich ja nur Gott machen. Also wenn Gott zu mir sagt, Timo, du sollst predigen, dann du sollst das Herzen der Menschen verändern, was ja das Ziel ist der Predigt, dann muss ich ja sagen, nee, das kann ich nicht. Dann mache ich es auf, probiere es am besten auch erst gleich gar nicht, weil ich weiß, das kann ich nicht. Das geht so nicht. Ja, und ich denke, das ist jetzt ein Beispiel gewesen mit dem Predigen, aber das gibt es einfach in ganz vielen Bereichen, denke ich, wo wir Gottes Aufträge aus der Bibel her erkennen oder vielleicht auch selber einfach wahrnehmen für uns persönlich, was wir tun sollen und wir stehen da und wir wissen eigentlich, ich habe eine Menge vor, sinnbildlich gesehen, von 10.000 Menschen vor mir und ich muss die irgendwie satt machen, aber was ich habe, das sind 5 Brote und 2 Fische. Das ist eine unmögliche Aufgabe. Wie kann ich das lösen? Aber jetzt kommt das Entscheidende, und zwar, das werden wir gleich auch erfahren, Gott erwartet nicht von uns, dass wir mit den 5 Broten und 2 Fischen tatsächlich 5.000 Menschen satt machen, beziehungsweise 10.000 oder mehr, wie viele es da noch waren. Sondern was jetzt kommt, er erwartet einfach nur, dass du ihm deine 5 Brote und 2 Fische bringst und dann gehorsam handelst. Wenn Gott Menschen beauftragt, dann gibt er sehr, sehr häufig ihnen eben nicht das direkt am Anfang, was sie brauchen. Das sieht man zum Beispiel jetzt bei Gideon. Manchmal nimmt er den Menschen sogar noch das, was sie eigentlich denken, was sie bräuchten würden, um den Auftrag zu erfüllen. Zum Beispiel Gideon wird ja beauftragt dann, sich gegen die Midianiter zu wehren und das Volk zu zerschlagen, sie zu besiegen. Und was macht Gott? Also Gideon ist schon quasi zerbrochen über seine kleine Armee, die er da hat, mit der er das jetzt machen soll. Und Gott entschließt sich, ihm dann noch seine ganzen Leute wegzunehmen und am Ende bleibt fast nichts übrig. Und dann sollen die das auch noch mit ein paar Trompeten lösen, so ungefähr. Und Gott sagt sogar extra, dass er das tut, damit am Ende bloß keiner sagt, dass wir es aus eigener Kraft getan haben, dass die Menschen es geschafft haben, sondern dass es wirklich tatsächlich Gottes Wunder war. Also ich denke, dass es ganz häufig so ist, dass Gott uns entweder einfach unsere Inkompetenz offenbart in einer gewissen Art und Weise, dass wir wahrnehmen, okay, aus meiner Kraft kann ich das wirklich nicht, dass er uns teilweise vielleicht auch sogar noch die Dinge nimmt, womit wir gemeint haben, oh, damit kann ich diesen Auftrag ausfüllen, damit kann ich das schaffen. Aber dann letztendlich, um etwas Wunderbares zu tun. Ich lese mal weiter ab, Vers 18. Er sprach aber, bringt sie mir her, also die Brote und die Fische, um die geht es jetzt. Und er befahl den Volksmengen, sich auf dem Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach die Brote und gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Ja, die Jünger, die handeln jetzt einfach im Gehorsam. Die geben Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, die sie haben. Und das Interessante ist, Jesus macht nicht erst diese 5 Brote und 2 Fische zu zehntausenden Broten und ich weiß nicht, wie viele Fische dann noch notwendig gewesen wären und sagt ihnen, und gibt sie dann den Jüngern zurück, dass sie austeilen, sondern er segnet sie, er betet nur für sie und er gibt es einfach ihnen zurück, einfach nur diese 5 Brote und 2 Fische und sagt, und die Jünger fangen an auszuteilen und dann geschieht das Wunder. Das ist so das Wunderbare, finde ich. Aber erstmal diesen ersten Schritt, dass wir unsere 5 Brote und 2 Fische zu Gott bringen. Ich glaube, das ist einfach ein Gehorsamsschritt, ein Glaubensschritt, den wir gehen müssen. Wir können festhalten an unseren 5 Broten und 2 Fischen und dann werden wir wahrscheinlich unseren Auftrag, den wir haben, nie erfüllen. So, wenn ich zum Beispiel jetzt hier stehe und ich denke, ich soll so predigen, dass sich Herzen verändern und ich schaue auf mich, auf meine 5 Brote und 2 Fische, ich habe meinen Verstand, ich kann Sachen niederschreiben, und all das, also das alles so, was ich meine, irgendwie zu haben, diese 5 Brote und 2 Fische, ja, dann werde ich wahrscheinlich nie anfangen zu predigen, weil diese Aufgabe, die ist viel zu groß, das ist unmöglich. Und so haben wir das ja mit ganz, ganz vielen Dingen. Aber wenn wir unsere 5 Brote loslassen und unsere 2 Fische und sie Gott geben und sagen, Herr, hier bin ich, ich setze das ein, was du mir gegeben hast, wirke du, sprich du durch mich, verändere du die Herzen, Heiliger Geist, wirke du, hilf mir bei der Vorbereitung, all diese Dinge, und wir es einfach letztendlich ihm überlassen, was geschieht. Dann erleben wir, dass Gott wirklich wirkt. Und dann haben wir auch den Mut und diese Bereitschaft, den Schritt zu gehen und die Aufträge, die Jesus uns gegeben hat, auszuführen. Weil wenn wir nur die ganze Zeit auf uns selbst schauen, also auf diese 5 Brote und 2 Fische, dann werden wir wahrscheinlich nie die Schritte machen, die wir machen sollen. Genau, und jetzt gibt es eine ganz interessante weiterführende Begebenheit, die dann ein bisschen später stattfindet, die ich auch noch mit einbringen wollte. Und zwar, ist dann 2 Kapitel später, ab Matthäus Kapitel 16 und dann Verse 5 bis 12. Da geht es so ein bisschen darum, denke ich, dass wir uns daran erinnern, wenn wir Wunder erlebt haben, und ich denke, jeder hat schon das Wirken Gottes irgendwie in seinem Leben erlebt, dass wir uns daran erinnern, dass wir das nicht vergessen. Das ist wirklich essentiell und total wichtig. Also wenn du es zum Beispiel erlebt hast, dass du einen Glaubensschritt gegangen bist, aufgehört hast, auf deine eigenen 5 Brote und 2 Fische zu schauen und einfach das Gott gegeben hast und einen Gehorsam gehandelt hast und gesehen hast, wie Gott gewirkt hast, dann vergiss es nicht, sondern erinnere dich daran. Ich lese das mal vor. Und als die Jünger an das jenseitige Ufer kamen, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen, gebt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er, was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige, weil ihr keine Brote mitgenommen habt? Versteht ihr noch nicht, erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote und die 5000 und wie viele Handkörbe ihr aufgehoben habt, noch an die 7 Brote für die 4000 und wie viele Körbe ihr aufgehoben habt? Wie versteht ihr nicht, dass ich euch nicht von den Broten sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer? Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Ich möchte jetzt nicht so tief auf die eigentliche Kernlehre, die Jesus seinen Jüngern jetzt hier mitgibt, mit der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer eingehen, sondern auf einen kleinen anderen Punkt, und zwar das, was die Jünger daran gehindert hat, überhaupt zu verstehen, was Jesus sie lehren möchte. Die Jünger sind da auf dem Boot und sie fangen schon wieder an, sich Gedanken darüber zu machen, dass sie zu wenig Brot haben. So, sie haben gerade dieses Wunder erlebt, dass es eigentlich gar kein Problem ist, also dass sie sich eigentlich darum jetzt gar nicht mehr sorgen müssten, aber anscheinend ist so schnell wieder vergessen, dass sie schon wieder anfangen, sich darum zu sorgen. Ich denke, das ist bei uns auch ganz häufig, zum Beispiel mit Gebetserhörung. Mich ärgert das manchmal total, dann bete ich für etwas Und dann erlebe ich eine Gebetserhörung. Und danach fällt mir so ein, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich dafür gebetet habe. Aber ich weiß es nicht mehr zu 100% sicher. Und dann vergisst man so schnell die Wunder Gottes einfach in seinem Leben. So, man schaut irgendwie nur noch nach vorne und man denkt gar nicht mehr daran, was Gott bereits getan hat. So, man vergisst das so schnell. Und wenn man, ich finde das ganz, häufig ist das ganz schön, wenn man dann mal so zurückblickt und sich daran erinnert, was Gott bereits alles getan hat in seinem Leben, dann ist das total ermutigend. Und das baut Glauben auf. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir vergessen, was Gott getan hat, wenn wir vergessen, dass er schon 30 Mal unser Gebet erhört hat, dann gehen wir mit viel weniger Zuversicht ins Gebet. Dann vielleicht beten wir auch viel weniger zum Beispiel und bitten Gott viel weniger darum, in unserem Leben zu wirken, als wenn wir uns immer darüber bewusst sind, was Gott in der Vergangenheit getan hat, weil das in uns Vertrauen aufbaut, Glauben aufbaut, Zuversicht aufbaut, dass wenn wir ins Gebet gehen, ja, dass er uns dann erhören wird, weil er es in der Vergangenheit auch schon getan hat. Und in dieser Situation ist es jetzt so, dass die Jünger so damit beschäftigt sind, dass sie vergessen haben, Brote mitzunehmen, dass sie nicht verstanden haben, was Jesus sie lehren möchte. Und ich denke, das ist so ein Bild dafür, dass wir so mit uns selbst beschäftigt sein können, dass wir irgendwie total verpassen können, was Jesus in unserem Leben eigentlich bewirken möchte. Das ist so auch wieder dieses mit den 5 Broten und 2 Fischen. Wir können uns die ganze Zeit um uns selbst kreisen und da über unseren Mangel nachdenken und das und dies und hier und da. Aber wenn wir einfach mal zurückschauen, was Gott bereits getan hat, dann hilft uns das wieder wegzuschauen von den 5 Broten und den 2 Fischen. Dann hilft uns das aufzuhören, uns um uns selbst zu drehen und einfach wirklich auf ihn zu schauen und ihm zu vertrauen. Und genau, und so können wir dann, denke ich, auch einfach ganz, ganz viel von Jesus in unserem Leben oder viel mehr von Jesus in unserem Leben erfahren und erleben, weil wir einfach auf ihn schauen. Ja, also ich möchte das noch einmal zusammenfassen. Erstens, ganz wichtiger Punkt, Gott hat Aufgaben für uns, für jeden Einzelnen. Es gibt die generellen Aufträge, die wir finden in seinem Wort, aber es gibt auch die individuellen Aufträge, die Gott für uns hat. Gott hat wirklich einen individuellen, einen persönlichen Plan mit dir in deinem Leben. Und dann ist es ganz wichtig, dass wir nicht festhalten an unseren 5 Broten. Wenn du wirklich einfach die ganze Zeit nur darauf schaust, was du hast, oder beziehungsweise eigentlich ist es ja so, wenn man die 5 Brote anschaut und vor sich hat man 10.000, dann sieht man gar nicht mehr die 5 Brote, sondern man sieht die 9.000 Brote, die man nicht hat, so ungefähr. Und wenn wir das tun, dann werden wir einfach nicht anfangen, Gottes Auftrag auszuführen, und dann werden wir auch nicht solche Wunder erleben, wie zum Beispiel die Jünger es dann erlebt haben, dass auf einmal das 5. Brot geht raus. Ich weiß nicht, wo es angefangen hat, ob die ganze Zeit dann 5 drin waren oder ob am Ende immer nur 1. Aber dann fangen wir an, Wunder zu erleben, wenn wir einfach im Glauben anfangen zu handeln. Und vielleicht hast du einfach selbst bei dir so viele Unzulänglichkeiten und du denkst irgendwie, weiß ich nicht, ach, ich bin doch noch gar nicht ein gut genuger Christ. Ich weiß jetzt nicht, wie man das sagt.
Wir wissen, was du meinst.
Genau. Oder andere blöde Gedanken, die da kommen und so viel, was dich irgendwie abhält, oder du denkst, ich muss erst das haben oder erst das muss ich in mir verändert haben, damit ich diesen Schritt gehen kann und das Brot austeile, wie ich es austeilen soll. Das ist falsch. Wir dürfen einfach mit dem wenigen, was wir haben, denn wir werden nie genug haben. Du wirst nie das haben, wo du dann am Ende wirklich denkst, oh ja, damit kann ich es machen. Sondern wir müssen einfach das, was wir haben, beziehungsweise was wir sehen, was wir nicht haben, diese 9.000 Brote, die fehlen, alles Gott geben, nicht daran festhalten, sie Jesus geben und dann einfach im Gehorsam Glaubensschritte gehen. Und dann werden wir Wunder erleben. Und das ist etwas Wunderbares und Wunderschönes. Also, und was total ermutigend sein kann in dem Ganzen ist, dass wir uns einfach daran erinnern, was Gott in unserem Leben schon bewirkt hat, welche Wunder er schon getan hat in unserem Leben, wodurch er schon gewirkt hat. Das hilft uns auch wieder, immer wieder, unsere 5 Brote und 2 Fische Jesus zu geben und ihm zu vertrauen. Okay, dann möchte ich noch beten zum Abschluss. Ja, Vater, ich danke dir, dass du hier unter uns bist und dass du jeden Einzelnen ja bereits ausgerüstet hast mit allem, was er braucht, Herr, um deinen Auftrag zu erfüllen. Danke, dass du für jeden hier Werke bereitet hast, Herr, dass wir in ihn wandeln. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir bereit sind, wenn wir dir abgegeben haben, was wir meinen zu haben, beziehungsweise was wir sehen, was wir nicht haben, ja, einfach zu handeln und einfach im Gehorsam dir zu folgen und deinen Willen zu tun. Und ich bitte dich, Vater, dass du unsere Augen öffnest, dass wir das Wunder, das du dann tust, dass wir das sehen und dass wir diese Wunder nicht vergessen, sondern dass wir uns wirklich daran erinnern, hey, da hast du gewirkt in meinem Leben. Vater, ich möchte dich bitten für all die unter uns, Vater, die sich schwach fühlen, dass du einfach deine Stärke gibst, dass du deine Stärke in uns hineinsprichst, dass wir einfach erkennen, da wo wir schwach sind, da bist du stark in uns. Da wo wir nur diese 5 Brote haben, da hast du unendlich viele Brote, sodass am Ende 12 Körbe übrig bleiben und mehr. Ja, Vater, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen einfach neu entflammst dafür, dass wir begeistert sind, dir zu folgen und deinen Willen zu tun, deine Aufträge, die du für uns hast, auszuführen und so zu erleben, wie du durch uns wirkst. Aber was so wichtig ist, Vater, einfach Menschenherzen veränderst, dass Menschen dich anfangen zu lieben und einfach deinen Namen hier auf Erden verherrlichen. Lass uns immer mehr erkennen, einfach, dass es nicht um uns geht, was ja auch immer wieder das ist, was dabei rauskommt, wenn wir im Glauben handeln, Herr. Dass es nicht wir sind, die diese Wunder tun und es an uns liegt, sondern dass du es bist, der handelt. So bitte ich dich jetzt hier für jeden Vater, der innerlich verletzt ist, der sich gebrochen fühlt, der sich unzulänglich fühlt und ungenügend, Vater. Ich bitte dich, dass du diese Person tröstest und dass du ihnen hilfst, nicht nach unten zu schauen in den eigenen Korb, sondern auf dich zu schauen, Vater. Und ich bitte dich für Menschen, Vater, die hier sind, die durch Leid gehen, vielleicht Depressionen oder tiefe Schmerzen, dass du ihnen hilfst, Vater, dass du ihnen einfach Sinn gibst, dass sie erkennen, dass alles, was uns geschieht, dass es uns zum Besten dienen muss und dass, wenn sie durch eine Zeit der Anfechtung und der Versuchung und schweren Dingen gehen, dass es am Ende dazu dienen wird, dass dein Name noch mehr verherrlicht wird. Denn du, Jesus, du hast bereits gesiegt. Und so wie wir es auch im Alten Testament in der Geschichte von Josef lesen, wie es geschrieben steht, das, was, wo Josef sagt zu seinen Brüdern, ja, das, was mir zum Bösen gedacht wurde, das hat Gott zum Guten gewendet. Ja, und das, was der Feind uns gegenüber ja, als Böses verwenden möchte und irgendwie uns schaden möchte, das wird keine schlechten Auswirkungen auf uns haben, denn du, Jesus, du hast bereits gesiegt und du wirst es für uns zum Besten wirken. Du wirst es zum Besten wenden. Was der Teufel zum Bösen gemeint hat, hast du für uns zum Allerbesten gewendet, Herr. Das ist so wunderschön, mit dieser Zuversicht zu leben. Dafür möchte ich dir danken, Herr. Amen.